redet, ist nicht tot.
Ich rede endlich mal wieder mit Christopher Lauer, der immer noch Abgeordneter
im Berliner Abgeordnetenhaus ist.
Für von der Piratenpartei.
Für eine Partei, die möglicherweise noch zurzeit unter dem Namen Piratenpartei bekannt
ist. Firmiert.
Firmiert, formerly known as.
Vorsitzender des Landesvorsitzender, so
heißt Landesvorsitzender, Landesfürst, sagt man auch.
Ach echt, ich dachte, das wäre der Ministerpräsident für Landes.
Also nein, Landesvorsitzender der Piratenpartei Berlin, da hast du recht, ja.
Macht der Landesvorsitzende eigentlich irgendwas? Also oder ist es so ein
Frühstücksdirektorenamt? Nö, das ist so ein Frühstücksdirektorenamt. Also weil wir in Berlin haben wir keinen geschäftsführenden Vorstand. Das heißt, alle Entscheidungen müssen von allen 8 Personen getroffen werden. Also auch die das operative Geschäft betreffen. Die im Vorstand, Landesvorstand sind.
Ach so.
Da haben auch meine Vorstandskollegen drauf bestanden. Ich habe zwar am Anfang gesagt, dass wir die Arbeit deutlich effizienter und einfacher gestalten könnten, wenn wir einen geschäftsführenden Vorstand bilden würden, der aus dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Vorsitzenden bestehen würde. Das fanden die Kollegen aber nicht so toll. Das heißt, sie wollen immer an allen möglichen Entscheidungen mitbeteiligt sein.
Und darum wird gar nichts entschieden.
Beziehungsweise alle Entscheidungen ziehen sich unendlich lange hin und die Arbeit wird dadurch extrem ineffizient. Außerdem besteht insbesondere der Schatzmeister darauf, dass sein Geschäftsbereich, die Schatzmeisterei, nicht auch nur annäherungsweise angefasst wird, was jetzt nochmal mit Hinblick auf den Rechenschaftsbericht 2013 des Landesverbandes ganz interessant wird.
Der Schatzmeister ist so der Kassenwart, ne?
Also der Schatzmeister ist der Kassenwart, der ist halt dafür verantwortlich, dass mit den Finanzen alles stimmt und so. Es ist tatsächlich eher bei mir so ein Frühstücksdirektorenposten, aber ich bin da jetzt auch ein bisschen fatalistisch. Ich habe am Anfang noch versucht, mich da um viele Dinge zu kümmern. Und dann wurde mir dann von meinen Vorstandskollegen teilweise, also insbesondere dann der Schatzmeister, wurde mir da unmissverständlich klar gemacht, dass ich mich da doch gefälligst aus seinem Geschäftsbereich raushalten soll. Dann habe ich mir gedacht, ja, ist okay, cool.
Wenn du dich aus dem Geschäftsbereich des Schatzmeisters raushältst, dann hältst du dich doch im Prinzip aus allem raus, weil letztendlich doch alles irgendwie Geld kostet oder bringt.
Man das zum Beispiel sehen. Also wir haben, die legen die GO auch immer so aus, wie sie gerade brauchen. Also ich meine in Geschäftsordnung. In der Geschäftsordnung des Landesvorstands steht auch drin bei Vorsitzender, dass der Vorsitzende Arbeit des Vorstands koordiniert und bla bla bla. Mhm. Ja, aber die sind halt der Meinung, es wäre meine Aufgabe, Pressemitteilungen rauszugeben und so. Und das mache ich auch. Das heißt, ich bin halt so ein bisschen so Frühstücksdirektor, mal ein bisschen Grüß August. Mhm.
Warum hast du dich dann überhaupt zum Vorsitzenden wählen lassen?
Ja, weil ich das noch so aus der Fraktion kannte und weil ich eigentlich dachte, dass ich da ungefähr so dieselbe Entscheidungsbefugnis habe wie so ein Fraktionsvorsitzender. Und dann irgendwie leider erst nach der Wahl gemerkt habe, dass das gar nicht so ist. Aber ich werde mal zum nächsten Parteitag hin da eine Satzungsänderung vorschlagen, weil irgendwie dadurch, dass immer alle 8 Leute das gesamte operative Geschäft irgendwie bewerten und entscheiden und sonst was müssen, das ist halt kompletter Quatsch. Das ist halt kompletter Quatsch.
Denkst du, du wirst diesen Antrag durchkriegen?
Also weiß ich nicht, ist mir aber auch egal. Also
du hättest ja sagen können, dass du mit der Basis schon mal gesprochen hast.
Die Basis,
der Wählerwille ist.
Wir haben die üblichen intransparenten Strukturen, die man von außen nicht nachvollziehen kann. Und ich kann dir überhaupt gar nicht sagen, wer denn die Basis in Berlin überhaupt ist, also was es sein soll. Es ist halt eine Zeit- und Geldelite, so wie ich das auf dem letzten Parteitag auch gesagt habe.
Eine Zeit- und Geldelite, weil nur die gerade Zeit und Geld genug haben, zum Parteitag fahren können.
Oder? Ja, aber auch die Zeit haben, in diesen strukturlosen Strukturen, die wir da haben, überhaupt aktiv zu sein in dieser Partei.
Wäre ein Delegiertensystem dann sinnvoller?
Naja, beim Delegiertensystem weißt du halt, woran du bist, ne? Da gibt's halt gewählte Delegierte, da ist halt ganz klar, das hier ist der Delegierte für meinen, weiß ich nicht, Kreisverband, an den kann ich dann auch gewisse Ansprüche und Forderungen irgendwie stellen und nach außen hin werden die Strukturen natürlich auch irgendwie transparenter und nachvollziehbar.
Du klingst, als hättest du mit deiner Partei abgeschlossen.
Ja, habe ich auch ein Stück weit. Also ich meine, wir hatten am Wochenende, hatten wir Parteitag in, ich weiß gar nicht mehr, wo der war, in
München
Halle.
München hast du, glaube
ich. München habe ich bei meiner Rede gesagt, ja, das war ein Zitat von René Polesch, Kill Your Darlings, aber ich habe ein Stück weit mit der Piratenpartei abgeschlossen, weil ich halt auch irgendwie merke, mit dem, was da insbesondere im Bund passiert, will ich auch irgendwie gar nichts mehr mit zu tun haben.
Was passiert denn im Bund?
Gar nichts. Also wir hatten halt...
Meine Wahrnehmung hat mich nicht getäuscht.
Deine Wahrnehmung hat dich nicht getäuscht. Nein, wir hatten ja die etwas bizarre Situation, dass 2011 der Berliner Landesverband in ein Landesparlament gekommen ist. Mhm. Das ist, wenn man sich das jetzt so rückwirkend betrachtet, war das halt einfach so der größte anzunehmende Unfall für diese Vereinigung, die sich Piratenpartei nannte. Weil ich habe immer mehr das Gefühl... Das, ja, da wurde halt 2006 eine Internet-NGO gegründet und man fand das halt lustig, so als Marketing-Gag, als Partei zu firmieren, aber man hat nie die Strukturen aufgebaut, um tatsächlich mal innerhalb eines parlamentarischen Systems wirkmächtig werden zu können. So. Und das ist dann, es gab dann halt einfach sehr viele Verquickungen, die dann dazu geführt haben, dass dieser Laden in Berlin, der sich auch Piratenpartei nannte, aber wahrscheinlich mit dem, womit die Piraten so bundesweit aufgetreten sind, relativ wenig zu tun hatte. Da gab es dann halt Umstände, die dazu geführt haben, dass wir 2011 ins Abgeordnetenhaus gewählt worden sind.
Das heißt, die Berliner Piraten sind ein Sonderfall?
Ja, also weil wir einfach inhaltlich überhaupt nicht zum Rest der Partei irgendwie passen oder gepasst haben. Also, weißt du, wenn du dir anschaust, wir haben 2009 gab es halt so eine Piratenpartei, die hat so, oh ja, und Internet und Datenschutz und freies Runterladen von Zeug und so. Und dann gab es halt eine Berliner Piratenpartei, die sich 2010 ein Grundsatzprogramm gegeben hat, wo Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe, mehr Freiheit im Bildungssystem, fahrscheinloser ÖPNV, mehr Freiheit beim Wahlrecht, Entkriminalisierung von Drogenkonsum, lauter solche Sachen, die überhaupt nichts mit dem Internet irgendwie zu tun haben, sondern wo man einfach sagen kann, okay.
Das ganze linksliberale Kram halt, ne?
Ja, genau. Das ist halt eine freiheitliche Partei mit einem sozialen Profil, die halt sagt, Kack auf Paternalismus, Kack auf Neoliberalismus. Wir wollen einfach in einer Gesellschaft leben, wo sich die Menschen umeinander kümmern, ja, wo aber auch alle genug Freiheiten haben, sich selbst zu entfalten. So. Und das hatte überhaupt nichts mit dem zu tun, was da auch im Bundestagswahlkampf ablief. So.
Gilt diese Diskrepanz nur für Berlin und den Bund, also Berlin und die Bundespiraten, oder gilt diese Diskrepanz auch für die anderen Landespiraten?
Ich glaube halt, dass das halt in Berlin am ausgeprägtesten war und das natürlich aufgrund des Berliner Erfolges Berlin die Außenwahrnehmung der Partei gerade am Anfang extrem bestimmt hat und daraufhin dann natürlich Leute, die gedacht haben, ah, okay, cool, bedingungsloses Grundeinkommen, Entkriminalisierung von Drogen und so, da trete ich jetzt mal bei. Mhm. Und dann sind die halt in irgendwelche schnarchigen Landesverbände beigetreten, weiß ich nicht, Bayern, wo du dann halt so Leute sitzen hast, die alle immer die ganze Zeit Datenschutz, Datenschutz irgendwie schreien. Ja. Dieses ganze netzpolitische Profil der Partei seit der Bundestagswahl 2009 auch nicht weiterentwickelt haben. Das heißt, du hattest irgendwie eine Partei, die sich inhaltlich seit 2009 nicht besonders weiter bewegt hat, außer das, was aus dem Berliner Landesverband kam, ne, Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Mhm. Wir als Berliner Landesverband, und da kann man auch wirklich ganz wenige Akteure identifizieren, die dafür gesorgt haben, dass diese Partei dieses Profil bekommen hat. Unter anderem der jetzt leider schon länger verstorbene Eberhard Zastrau, der da ganz, ganz tolle Arbeit gemacht hat. Und das ist halt der Witz. Ja, das ist halt der Witz. Und dann sind wir halt in Berlin ins Abgeordnetenhaus gekommen Was halt echt eine glückliche Fügung war. Also die Stimmung war da, die Presse war wohlwollend und hat gesagt, naja gut, das sind jetzt keine Nazis, die haben ein paar lustige Ideen, dann können die mal ins Parlament. Aber man hätte natürlich zum damaligen Zeitpunkt auch genau dieselbe Skandalberichterstattung machen können, die es 2012 dann gab, ab dem Moment, wo ja Johannes Ponada politischer Geschäftsführer war. Ja. Und das heißt, wir hatten ja ein extrem Wohlwollen durch die Öffentlichkeit, durch die Presse und auch eine extreme Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, uns zu wählen. Ja, also dieses, ey, ihr seid neu, ich gebe euch mal eine Chance, ihr seid nicht rechts, ja, ihr seid cool, komm, mach einfach mal so.
Und wobei ich damals schon prophezeit habe, dass die Presse, die euch gerade so hofiert und euch gerade so geil findet, euch genauso fallen lassen wird,
ja, was sie dann ja auch getan hat.
Ja,
habe ich ja selber erlebt.
Und jetzt haben sie halt die AfD.
Jetzt haben sie die AfD, das ist, ja, das deswegen, das habe ich ja am Wochenende auch auf dem Parteitag gesagt, denen wird es genauso gehen wie uns, die machen jetzt einmal die Kompromatkiste auf und feiern da ein Feuerwerk ab, ey, bei solchen Knallchargen wie dem Lucke und dem Henkel ist das ja auch nicht schwierig. Mhm. So. Also von daher war das eigentlich ein nicht vorhergesehener Unfall und ich habe auch das Gefühl, dass dieser apolitischen Masse, aus der diese Partei leider besteht, es auch ganz recht gewesen wäre, wenn wir 2011 in Berlin nicht ins Abgeordnetenhaus gekommen wären, weil dann hättest du so weiter 2% Kleinpartei spielen können. Mhm. Weißt du, es geht um nichts, du kannst halt betroffen sein, jeder kann halt König in seinem Sandkasten sein, ja, so.
Wenn du sagtest, dass das im Grunde fast ausschließlich aus dem Berliner Landesverband überhaupt sowas wie Profil,
naja, die Öffentlichkeit, progressive linke Profil, ja, dieses progressive
kommt
linke
daher,
Profil.
Kommt daher, also aus der Untätigkeit der restlichen Landesverbände oder auch der Bundespiraten, kommt daher dann auch der Vorwurf, dass die Berliner versuchen, dass da irgendwie die Partei zu dominieren? Also weil ich fand diesen Vorwurf immer absurd. Also der geistert ja ewig durchs Netz
und ja.
Ich hab mir immer gedacht, so das mag ja vielleicht so aussehen, aber die drei Pappnasen sind doch überhaupt nicht in der Lage,
ja,
dominant in die gesamte Partei
hineinzuwirken. Der Berliner Landesverband war ja witzigerweise auch, der war programmatisch, waren wir dominant in die Partei hinein, aber nie irgendwie personell oder dass da irgendwie breite Teile, sag ich mal, irgendwelchen Lichtgestalten aus Berlin gefolgt werden. Ja? Also bei mir war das immer so eine Hassliebe, dass man immer so gesagt hat, ja, eigentlich brauchen wir schon so Leute wie den Lauer, aber eigentlich ist er schon auch so ein Arschloch. Gestern hat irgend so eine Tante auf Twitter, das fand ich ganz geil, so ein Bild mir zugetwittert und da stand dann irgendwie so sinngemäß, denk immer daran, die Leute wollen, dass du gute Arbeit machst, aber sie wollen nicht, dass du eine bessere Arbeit machst als sie. Ja?
Ja.
Also das ist so kann man das eigentlich beschreiben, so diesen Umgang mit den Berlinern. Macht mal bitte einen guten Job, aber seid bloß nicht besser als der Rest oder so. Und das kann man dann auch im Speziellen wieder irgendwie auf mich anwenden. Ich meine, ich bin auch ein furchtbar arrogantes Arschloch. Ich bin unfassbar von mir selbst überzeugt, ja. Aber ich liefere dafür dann halt auch ab. Der Witz ist, dieser Hass auf die Berliner, das war im Grunde genommen, was da aus Bayern kam, von hier Sebastian Körner, der jetzt unser, Sebastian Körner ist ein schöner freudscher Versprecher, von Stefan Körner, der jetzt unser Bundesvorsitzender ist und von Sebastian Nerz aus Baden-Württemberg, der unser Bundesvorsitzender war und dann ja relativ sang- und klanglos nach der Bundestagswahl, nachdem er dann da kein Mandat errungen hat, aus der Partei ausgetreten ist, weil ihm dann auf einmal
aufgefallen
ist. Ja, der ist ausgetreten.
Ah, ja.
Hat da aber natürlich kein großes Buhai drum gemacht, weil sonst könnte ja von außen hin der Eindruck entstehen, er hätte das nur gemacht, damit er mal irgendwie schnell ein Mandat im Bundestag abgreift. Ne?
Ja.
Das ist natürlich ein Eindruck, das will man natürlich nicht. Das war mehr so Außenpolitik. Wie das halt so Diktaturen machen, weißt du, der Herr Kim Jong-un, der sagt ja auch seiner Bevölkerung nicht, naja, Nordkorea ist so ein Scheißland, weil ich bin halt so ein scheiß Diktator und knechte euch halt hart, sondern der sagt halt hier, das Ausland, die USA sind schuld und bla 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 bla. Mhm. So. Und wenn du dir zum Beispiel den Stefan Körner, und das ist ja das Bemerkenswerte, den haben wir jetzt.
Der ist in Halle zum
Bundesvorsitzenden geworden.
Ja, okay.
Der war drei Jahre lang Landesvorsitzender in Bayern.
Ja.
Der hat seinen Landesverband strukturell nicht auf die Landtagswahl 2013 vorbereitet. gearbeitet. Die Piraten in Bayern haben irgendwie von den, ich glaube, 5000 möglichen Kommunalmandaten in Bayern, glaube ich, 3 oder so abgegriffen. Ja, also auch bei der Kommunalwahl total verkackt. Und ich meine, das ist irgendwie so ländliche Region, ne? Da geht das irgendwie so, ach, Jürgen, du bist bei den Piraten? Ja gut, dann wähle ich am Sonntag Piraten. Ne? Also da geht's ja nicht nach Parteipräferenz, nee, nee, sondern halt echt so, ach gut, der Peter, ja, ja gut, dann wählen wir halt den Peter.
Ich komme, ne, auch vom Dorf.
Ja, so, nee, aber nee, ich sag das nur, um, ja, das mal einfach auch zu illustrieren. Das sind so die low-hanging fruits. Ja? Ja, klar musst du da Wahlkampf machen. Ja, und du musst die Leute auch überzeugen, aber das ist jetzt nicht so wie, ich versuche jetzt hier eine 5%-Hürde auf Landesebene zu reißen.
Ja.
So. Der Körner hat gegen das bedingungslose Grundeinkommen gemoppert, er hat gegen hier Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe gemoppert, hat nie gesagt, was er will, ja?
Ja.
Also seit der in dieser Partei ist, hat er noch nie irgendwie ein politisches Konzept mal vom Stapel gelassen, ja? Außer mehr Datenschutz und bla, also so Floskeln, hat das halt mit den Wahlen total verkackt und sagt jetzt, er will die Piratenpartei anführen, um an die Erfolge von 2009 anzuknüpfen. So. Auch so bei seiner Kandidatenvorstellung hat er halt irgendwie so diesen ganzen Teil, so 2011, wir kommen in Berlin ins Abgeordnetenhaus und da kommen noch andere Landesverbände in die Landesparlamente und so, mal so geschickt ausgeblendet. Mhm. Also vollkommen kognitive Dissonanz, total gestört, dass dieser Mensch jetzt, hat immer gegen Liquid Feedback gemoppert,
ja?
Hat immer gegen Liquid Feedback und Beteiligung der Partei irgendwie gemoppert. Ja. Und das ist jetzt unser Bundesvorsitzender.
Gab es keinen Gegenkandidaten oder?
Doch, es gab das Gegenkandidaten.
Aber das muss doch die Partei dann auch irgendwie.
Nein. Die haben, das muss man sagen, dieser rechte, apolitische Stammtisch-Proletenflügel, ich nenne ihn mal so, die sind halt einfach besser organisiert. Die laufen halt in Reihe und Glied. Weißt du, das ist halt genau das Problem. Das ist ja das Problem, was.
Das mit den Flügeln habe ich mir sogar aufgeschrieben.
Ja.
Das musst du mir, glaube ich, nochmal erklären. Ja,
weil es gibt keine Flügel. Es gibt in dieser Partei keine Flügel. Ja, es gibt nicht sowas wie den Seeheimer Kreis oder die Netzwerker oder whatever. Ja, sondern es gibt halt so regionale Zusammenschlüsse, die halt über Personen laufen. So, und der Stefan Körner und hier aus NRW die Leute und aus Niedersachsen die Leute und hier noch aus Hessen die Leute, die haben sich halt einfach zu diesem Parteitag verabredet und die haben halt gesagt, so, wir wählen jetzt unsere Leute da in diesen Vorstand und haben das auch hingekriegt. Das muss man ihnen lassen, die waren viel besser organisiert als alle, die sich da als irgendwie links und progressiv bezeichnen in dieser Partei, weil denen eine hierarchische Organisation und Strukturierung einfach abgeht. Ja, also da würdest du nie, weißt du, das ist ja das Geile, die sind so hirnverbrannt, die sagen, ja, der Stefan Körner, der wird's jetzt richten, ja, so, ohne dass es dafür irgendeinen Indiz gibt, dass dieser Mann über die Fähigkeiten verfügt, so etwas zu tun,
ja.
Aber gleichzeitig dieser linke, progressive Teil der Partei, da würde nie jemand sagen, oh ja, Martin Delius, das ist unser Mann. Oder, oh ja, wir vereinigen uns alle hinter Marina Weißbahn, das ist unsere Frau. Oder, oh ja, der Christopher Lauer, der führt jetzt unseren Flügel zum Sieg. Ja,
ja.
So, das geht den Leuten ab, weil sie halt irgendwie so anarchisch drauf sind und so alternativ und so individuell und so. Und das ist ja auch schön und gut. Ja, das kann ja auch eine lustige Lebenseinstellung sein. Führt halt nur dazu, dass man in politischen Auseinandersetzungen aufgrund mangelnder Organisationsfähigkeit immer unterliegt. Das ist ja das, was man bundesweit und in den Landesparlamenten auch sieht. Die Linken, Splitterparteien, also SPD, Grüne, Linkspartei, ja. die behaken sich immer gegenseitig und die Union, die immer viel schwächer ist, steht daneben und lacht sich halt komplett kaputt und stellt dann deswegen immer die Regierung.
Ja. Ne?
So. Und
dasselbe ist der Piratenpartei passiert?
Intern im Grunde genommen, ja. Intern im Grunde genommen, ja. Also die apolitischen Hohlbratzen sind halt hierarchiegläubig genug, um dann da irgendwie solche Vollhonks zu wählen.
Aber wenn die apolitisch sind, warum sind sie denn überhaupt Mitglied in einer politischen Partei?
Cargo-Kult. Da geht's nicht darum, warum sind sie Mitglied in einer politischen Partei, sondern das hat man halt mal irgendwann so gemacht. Weißt du, du bist nicht irgendwie, du bist nicht technisch versiert genug für den CCC und du hast auch irgendwie keinen Bock auf ein Föbot oder irgendwie auf Netzpolitik, ja, oder irgend so eine NGO, sondern du bist auch irgendwie unzufrieden und du willst den Politikern mal eins auswischen, ja, dann gehst du halt in die Piratenpartei. Das ist halt so ein, hohlbratziges Protestwähler-Klientel.
Ich habe ab und zu stolpere ich mal über Twitter-Accounts von Piraten, die in ihrer Bio nicht nur Piraten, sondern auch AfD stehen haben. Ist das dieses Potenzial?
Weiß ich nicht. Das sind also, diese ganzen Leute. Und das ist halt auch ein wahnsinniges Problem bei vielen Piraten, diese komplette Überidentifikation mit der Partei. Weißt du? Also, dass du natürlich ab einem gewissen Grad, wenn du da drin bist, also wie ich jetzt zum Beispiel, die Partei dann dein Hauptlebensmittelpunkt ist, ne? Und es dann ja auch diese schönen Aussprüche gibt hier von Rainer Brüderle, dass das ja für viele eine Partei dann auch so die erste Familie ist und so.
Ja.
Ne? Gibt es aber auch beim Fußvolk bei uns teilweise eine so krasse und so harte Überidentifikation mit dieser Partei und mit ihren Strukturen, das geht halt echt auf keinen Fall.
So. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man sich mit einer Partei überidentifizieren kann. Ich kann mir noch nicht mal vorstellen, wie man sich mit der identifizieren kann.
Ja, du kaufst dir Piratenpartei-Klamotten und Piratenpartei-Krawatten und Piratenpartei-Hemden, auf denen Piratenpartei aufgestickt ist. Und die Piratenpartei ist für dich dein Leben. So. Und die denken überhaupt nicht nach, was das bedeutet, Mitglied einer Partei zu sein, sondern das ist halt einfach so, ich bin in der Piratenpartei und die Berliner sind scheiße. So, verstehst du? Da geht's dann nicht um Politik. Da geht's nicht irgendwie, weißt du, das ist doch so geil. Ich meine, wir haben jetzt letzte Woche von der SZ die Recherche gehabt, dass der BND da in Frankfurt am Internetknoten die Kommunikationsdaten abgefischt hat und an die NSA weitergegeben hat.
Ja.
Wir hatten die Meldung, dass Ursula von der Leyen bewaffnete Kampfsysteme für die Bundeswehr kaufen möchte. Wir haben jede Woche eine andere NSA.
Drohnen wollte die kaufen, oder was wollte die kaufen?
Nee, ja, Drohnen.
Ja.
Ich sage aber bewusst bewaffnete, automatisierte Kampfsysteme, weil das ist es.
Ja.
Drohnen klingt so lustig, nach Biene oder so, sondern nein, es ist eine Maschine, die durch die Luft fliegt und tötet.
Ja.
Ja, also wenn wir einen automatisierten Panzer hätten, fänden wir das. Das ist gerade ein ganz interessanter Gedanke, weil ich mich frage, bei so einem Flugzeug akzeptieren es die Leute irgendwie, weil es so weit weg ist.
Ja, und auch weil es so cool ist, fliegt halt. Jeder will fliegen.
Ja, jeder will fliegen, aber weißt du, wir würden es auch nicht zulassen, dass irgendwie ein Robocop durch die Straßen läuft und uns abschießt.
Ja.
So eine Hochzeitsgesellschaft. So Kollateralschaden. Mhm. Wenn das so eine Predator-Drohne macht, dann ja, ist ja irgendwie cool. Vor allem das Geile ist, dass die Piloten...
Also die macht ja nicht hier bei uns, sondern
es
trifft ja immer die Leute, die wir nicht kennen.
Es trifft immer die Richtigen. Es trifft immer optimale Feindeinwirkung. Wir haben so viele Sachen, zu denen sich die Piratenpartei eigentlich äußern müsste, bei ihrem zugeschriebenen Profil.
Ja.
Und es passiert nicht.
Na, es gibt ja auch ein Programm, an dem man sich abarbeiten könnte.
Ja, es gibt nicht nur ein Programm, sondern es gibt auch ein Profil. Da kannst du sagen, ey, Entschuldigung, Drohnen ist nicht. Entschuldigung, BND ist nicht. Entschuldigung, NSA ist nicht. Ja. Aber stattdessen wird dann darüber diskutiert, dass Julia Reda, unsere tatsächlich sehr ausgezeichnete Spitzenkandidatin, die jetzt im Europaparlament für die Piratenpartei in Deutschland ist, ja, dass die dann in ihrem Wahlwerbespot was von einem Weltraumaufzug sagt. Darüber regt sich dann dieser Reclaim Your Netz-Partei-Flügel auf. Ja, das war ein Putsch.
Nimm mich mit, ich verfolge nicht, was...
es gab eine Piratin aus dem Berliner... Ja, nämlich macht das auch komplett fertig.
Allein das alles zu lesen...
Das kannst du auch keinem mehr erklären. Deswegen sage ich ja auch, hört mit der Flügelscheiße auf. Wir müssen, wenn wir das mit der Politik ernst meinen und wenn man das noch weitermachen möchte, ja, muss man jetzt mal einen Cut machen, sagen, okay, lessons learned und wir gründen jetzt mal einfach einen neuen Verein. Ja, weil ernsthaft, du willst nicht mit einem Stefan Körner und diesen ganzen Knallchargen in einer Partei sein. Willst du einfach nicht. Du willst nicht Mitglied eines Flügels einer 1,4% Partei sein. Ja, ich bin lieber... Weißt du, Herr im eigenen Haus, wo ich irgendwie weiß, hier bin ich mit Gleichgesinnten und innerhalb dieser Gleichgesinntheit gibt es noch ein Spektrum an verschiedenen Sichtweisen. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit einer gepflegten politischen Auseinandersetzung in der Sache. Aber was in dieser sogenannten Partei, insbesondere auf Bundesebene, stattfindet, ist ein apolitisches Gepöbel. Und ich halte es im Kopf nicht mehr aus. Du hast es gesehen auf dem Parteitag bei meiner Rede. Ich habe mich bei diesem sogenannten kommissarischen Bundesvorstand bedankt,
ja,
und wurde davon vom Plenum, von einer lauten Minderheit, ich kann es nicht beurteilen, ich wurde ausgebuht. Da buhen Leute in dieser Partei, wenn du dich bei anderen Menschen für die geleistete Arbeit bedankst. Das ist so asozial, das macht noch nicht mal die AfD. So. Mit sowas möchte ich nichts zu tun haben. Das möchte ich auch ja, nicht quasi durch... Ja, aber hoffentlich nicht mehr lange. Also wir müssen uns tatsächlich als halbwegs normal denkende Menschen einfach überlegen, okay, wie kann man das, was es da gibt, wie kann man die Motivation, wie kann man dieses Visionäre, wie kann man diese Vorstellung, dass wir tatsächlich in einer besseren Gesellschaft leben sollten oder sollen, wie kann man das eigentlich mitnehmen? Wie kann man aus den letzten 5 Jahren lernen und einfach eine Vereinigung machen, die meinetwegen erstmal nur in Berlin als Lokalpartei 2016 wieder den Einzug schafft? So. Und wenn ich mir das angucke, es ist jetzt nicht unmöglich. Ja, also das letzte Mal hatten wir auch irgendwie 3 Jahre vor der Abgeordnetenhauswahl noch keine Peilung, wie wir das irgendwie alles machen. Und ich glaube, wir hätten genug auch Zugpferde, wie jetzt zum Beispiel Martin Delius, um da einfach auch eine gute Kampagne irgendwie hinzulegen. Und dann wäre der Name oder das Label, glaube ich, fast egal.
Wäre denn eine Neugründung eines Vereins, der dann ja auch eine Partei sein müsste, um überhaupt Politik machen zu können, ist das sinnvoller als einen, weiß ich nicht, Friedrichshainer Kreis in der SPD zu gründen?
Ja, aber das ist halt genau der Punkt. Das habe ich ja gestern auch nochmal getwittert. Ich werde ja jetzt auch nicht Redakteur bei der Bild-Zeitung, um dann irgendwie den Laden von innen zu verändern.
Ja.
Ich werde nicht, weißt du, es gab auch die Leute, die sich irgendwie ihre IM-Tätigkeit bei der Stasi schön geredet haben, indem sie gesagt haben, ich versuche mich davon von drinnen hochzuarbeiten, und wenn ich dann da den Laden durchschaut habe, dann mache ich den platt. Und
bis dahin hat der Laden dich.
Ja, genau. Bis dahin hat dieses
Kai System. Kai Diekmann kann der beste Mensch der Welt sein.
Kai Diekmann, wenn ich mal die Gelegenheit habe, mit ihm irgendwie so zu sprechen, der ist ein korrekter, lustiger Typ. Ich glaube auch, dass er von sich aus seiner Binnenperspektive auch tatsächlich davon überzeugt ist, das Richtige zu tun. Und ich kenne jetzt seine Biografie nicht genau, aber ihm sind da mit Sicherheit auch Dinge passiert, die man nicht erleben möchte, damit man das, was er jetzt halt tut, für richtig hält. So, ja. Aber das ist halt erstmal ein korrekter Mensch, ja. Der buht keine Leute aus, die sich bei anderen Leuten für geleistete Arbeit bedanken, ja. Also sag ich mal, der hat einen moralischen Wertekompass, mit dem ich bizarrerweise, würde ich jetzt mal spontan sagen, mehr anfangen kann als mit den Leuten, die mich auf dem Parteitag ausbuhen, wenn ich mich bei Leuten bedanke. Und das ist halt der Punkt. Ich meine, das ist das Problem, dass es in Deutschland kein Narrativ für sowas gibt, weil die deutsche Politikberichterstattung und die deutsche Wahrnehmung von Parteien ja von Kontinuität und Beständigkeit geprägt sind. Dass es eine neue Partei gibt, ist ja ein Phänomen, das ist ja im Grunde genommen erst so 30 Jahre alt, nämlich mit Bündnis 90 die Grünen. Das heißt, die ganzen Leute, die jetzt, sag ich mal, in dem Alter sind, um an den ganzen Schalthebeln zu sitzen, die Berichterstattung beeinflussen. Also die Leute, die jetzt so 50 sind,
ja,
die haben bis zu ihrem 20. Lebensjahr in einem Drei-Parteien-System gelebt. Und da bist du von deiner ganzen Sozialisation und deiner ganzen Wahrnehmung von Politik so gefestigt, dass du so jede Neugründung für Anarchie und Häresie und sonst
den Untergang des Abendlandes.
Und den Untergang
des Abendlandes. Da wird das Parlament, verkommt dann ja wieder zur Schwatzbude.
Ja,
und
genau.
Wenn da jetzt jeder mitmachen.
So, und das heißt, es gibt in Deutschland, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, gibt es kein Narrativ für neue Partei. Das haben wir bei den Piraten auch irgendwie so gemerkt. Also auch wenn es da wohlwollend war, es hieß immer Protestpartei, es hieß immer so, ah ja, kann das denn Bestand haben und
hat
so.
Hat ja nur ein Thema.
Hat ja nur ein Thema und das wird so zur self-fulfilling prophecy. Natürlich, weil natürlich in dem Moment, in dem da klar wird, okay, die stehen jetzt irgendwie so bundesweit bei 10% oder so, da werden die Leute in den Redaktionen, die einen gewissen Bezug zu politischen Parteien haben und die entsprechenden Connections da sind, die werden da natürlich auch auf die eine oder andere Weise in Stellung gebracht. Also ich vermute da jetzt nicht den Evil Plan, aber wenn du irgendwie den langen Marsch durch die Institutionen angetreten bist mit einem klar grünen Profil oder mit einer klaren Sympathie für die SPD, wirst du in dem Moment, in dem die Piraten auf einmal bei 10% sind, nicht anfangen, positiv über die Piraten zu berichten.
Oder zumindest nicht positiv über sie zu denken oder so positiv
ja,
über sie zu denken.
Ja, würde ich auch nicht machen. Würde ich, das ist ja noch nicht mal, das ist ja, das ist ja noch nicht mal ein Vorwurf, das ist ja einfach eine Analyse. So.
Ja, ja, sicher.
Und der Punkt ist halt einfach, es gibt einmal kein Narrativ für neue Parteien, es gibt aber auch insbesondere kein Narrativ für, da lernen jetzt Leute was aus einem fünf Jahren Parteiprojekt. Und fangen nochmal quasi mit einem Lessons Learned Partei 2.0. Ja, dass man so sagt, okay, jetzt haben wir hier 5 Jahre quasi die Lehre gemacht, die andere Leute normalerweise bei der Jungen Union machen oder so. Ja, und mit den Erfahrungen gehen wir jetzt hin und machen so vom Entwurf an, versuchen wir eine neue Partei hochzuziehen. Mhm. Da wird es andere Probleme gehen, aber mit Sicherheit und hoffentlich nicht die Probleme, die es bei den Piraten gab. So, dafür gibt's kein Narrativ, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine neue Partei gründen würde, würde es dann irgendwie heißen, ja, der Lauer, der ist ja irgendwie jetzt komplett gestört.
Der ist frustriert und der will jetzt...
Genau, und dann haben sie ihn auf dem Parteitag nicht gewählt und der war ja eh immer schon so ein bisschen schwierig und so. Und dafür gibt's kein Narrativ, aber meiner Meinung nach wäre es das wert. Ich meine, du hast es halt in den USA, hast du ja diese... weiß ich nicht, Start-up-Kultur, wo du, wenn du ein Unternehmen dann, wenn es nicht fliegt und möglicherweise an eine Wand fährt, dann sagst du halt, ja gut, dann mache ich halt das Nächste. So, ne? Und da, sowas gibt's im Deutschen nicht. Wenn du da einmal irgendwie gescheitert bist, dann immer für immer gescheitert oder irgendwie sowas. Das ist extrem schwierig. Und
ist das der Grund, warum du es auch nicht versuchst? Also du könntest ja, Pressemeldung rausgeben können. Ich
gründe jetzt was. Also ich muss, also der Punkt ist, es sind halt so ein paar formale Sachen. Also ich müsste zum Beispiel, müsste man mal klären, wenn jetzt der Berliner Landesverband sich von der Piratenpartei bundesweit lossagt.
Wäre das möglich?
Ja klar, dann änderst du einmal die Satzung.
Ach so.
Erinnerst du einmal die Satzung?
Inklusive neuer Name und neuen
Statuten. Ja, inklusive neuer Name, neue Satzung und so. Das ginge. Die interessante Frage ist halt zum Beispiel, dadurch, dass wir 2011 ins AGH gekommen sind, haben wir ja Anspruch auf Parteienfinanzierung.
Ja.
Da ist halt die Frage, geht das zum Beispiel flöten, wenn wir den Namen und alles irgendwie ändern oder nicht? Und wenn wir da Gewissheit haben, wie schwer wiegt es für uns als Argument, es zu tun oder nicht zu tun? Also ich würde immer so sagen, ja gut, wenn du dann die Schleifen verlierst, ist halt blöd, aber jetzt wegen Geld sowas nicht zu machen. Es geht halt um was anderes. Es geht halt tatsächlich um was anderes, ja. Also das sind so Sachen. Und natürlich ist das natürlich für viele Leute auch ein krasser Schritt, ja. Also ich rede da jetzt so leicht drüber, weil ich mir da schon sehr lange und sehr viel Gedanken drüber gemacht habe. Das wissen ja auch die Leute, die diesen Podcast hier regelmäßig hören. Ich stand ja immer in einer gewissen Weise mit dieser Partei, in der ich Mitglied bin, so auf Kriegsfuß. Das war ja schon immer so eine Hassliebe. Ja. Aber das ist für viele Leute natürlich auch ein krasser Schritt, den sie sich möglicherweise gar nicht so vorstellen können. So,
Denkst du das alleine oder denkst du da alleine drüber nach oder denkt da?
Nein, also wenn du dir da gestern die Diskussion angeschaut hast, auch auf Twitter und so und auch die Diskussion, die ich seit gestern geführt habe, das ist auch gut. Es gibt da auf jeden Fall, denke ich, im Berliner Landesverband eine Mehrheit und ich denke, es gibt auch in dieser Partei eine groß genug Gruppe von Leuten, die halt echt einfach so sagt, ey, fuck it. Dann macht bitte hier euren Reclaim Your Netz-Partei-Scheiß und wir machen
was
das dann
das
mit der
bedeuten,
Politik. Ja. Also das war ja das Schöne, dass dass wir in Bremen einen neuen Bundesvorstand gewählt haben. Mhm. Und dieser Bundesvorstand hat dann also vor sich hin gebundesvorstandet. Und dann gab es dann so Konflikte und so. Und insbesondere dann auch zwischen dem hier dem Vorsitzenden, dem Thorsten Wirth, und hier unserem politischen Geschäftsführer, dem ehemaligen, der hieß irgendwie irgendwas mit Semrau oder so. Also voll Honk. Und das war schon schwierig, weil die hatten schon so eine Vorgeschichte aus dem Landesverband Hessen. Und dann war es aber so, dass irgendwie der Stefan Körner, der jetzt also Bundesvorsitzender ist, der hat dann da auch ordentlich rein agitiert. Und dann gab es ja diesen Fall, wo eine Piratin aus Berlin diese Protestaktion da in Dresden gemacht hat mit dem Thank You Bomber Harris, wo sich, glaube ich, auch alle einig sind, dass das eher suboptimal war, was sie da getan hat. Ja.
So kann man's, ich habe andere Worte für gefunden.
Mir ist nämlich ein Punkt ganz wichtig. Was danach mit dieser Frau gemacht worden ist, die hat sich ja bewusst dazu entschieden, das vermummt zu tun.
Ja, aber anscheinend nicht hinreichend vermummt, als dass sie nicht trotzdem erkennbar gewesen ist.
Also, ja, Moment. Moment, lieber Holger. Die Frau hat daraufhin Morddrohungen bekommen und keine ruhige Minute mehr gehabt, weil sie von der geht's richtig dreckig wegen dieser Sache, ja? Und mir ist das nämlich wichtig zu differenzieren. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es eine Scheißaktion ist.
Das ändert aber nichts daran, dass diese Aktion das hirnrissigste ist, was diese Frau in dieser Situation zu diesem Zeitpunkt überhaupt nur hat veranstalten
können. Genau. Ja? Da sind wir uns einig. Aber es rechtfertigt in keiner Weise.
Aber das behauptet auch keiner.
Ja. Jein. Das ist aber das, so verhält sich aber diese Partei gegenüber dieser Frau.
Ja? Ich dachte, wir reden jetzt über die Faschos, die dabei hier aufmarschieren.
Ja, Moment. Es gab ja Leute aus dieser Piratenpartei, die dann aktiv an ihrer Enttarnung beteiligt waren. Ja? Die dann also aktiv gesagt haben, hier, das ist ja die und die. Ne?
Nein.
Doch. Das waren also nicht irgendwelche.
Das geht halt nicht.
Ja. Also das ist halt der Punkt. Jetzt dann, das erklärt jetzt auch, warum ich mich da gerade so aufrege, warum ich ja auch ganz bewusst hier nicht ihren Namen nenne, weil das auch nichts zur Sache tut. Und ich es einfach extrem dreckig fand, wie Menschen in dieser Partei mit dieser ganzen Sache umgegangen sind, wie sie dort denunziert wurde, wie daran gearbeitet worden ist, ihre Anonymität, die sie ja gewählt hat, aufzuheben, ja, und wie das dazu geführt hat, dass wirklich das Leben dieser Frau komplett versaut worden ist und dass sich diese Partei dann nicht solidarisch vor sie gestellt hat und so Leute wie der Stefan Körner, die jetzt unser Bundesvorsitzender sind, die waren ganz vorne mit dabei, das ganz doll zu kritisieren. Dann gab es hier diese Debatte mit kein Handschlag, wo sie gesagt haben, nein, mit solchen Linksfaschisten und so, da wollen wir nichts zu tun haben. Wir machen jetzt keinen Europawahlkampf. Ja, das ist in anderen Parteien ist das parteischädigendes Verhalten, ne?
In anderen Parteien ist das, was die Dame gemacht hat, auch parteischädigendes Verhalten.
Ja, aber das ist der Punkt, du verknüpfst es jetzt miteinander und sorry, das zu verknüpfen geht nicht, ja?
Warum nicht?
Ja, weil du ein Scheißverhalten nicht mit einem anderen Scheißverhalten legitimieren kannst. Wenn ich dir jetzt hier gegen das Schienbein trete, dann sagst du, Christopher, du Vollhorst, ja? Aber dann schlägst du mir nicht in die Fresse. Und dass diese Aktion hirnrissig war, geschenkt, sind wir uns alle einig. Dann aber irgendwie zu sagen, hier sind irgendwelche Linksextremen, die die Partei unterwandern und deswegen mache ich keinen Europawahlkampf, wo die IT der Partei gesagt hat, hier streiten jetzt die Leute rum und deswegen schalten wir die IT-Infrastruktur der Partei ab. Das musst du dir mal reinziehen. Wie soll denn die Piratenpartei in ihrer Kritik daran, dass irgendwelche
vor allen Dingen, wer sind diese Leute, die sich einbilden, dass sie das einfach abschalten dürfen? Also wer?
Ja, Wer ist das Problem?
Da der Chef? Ja, also hat da niemand den Hut auf?
Nö, da haben die haben sich dann da einfach abgesprochen. Ne? Die haben sich einfach abgesprochen da von der IT und der Stefan Körner, der fand das dann auch ganz toll. Hat er auch auf dem Parteitag nochmal gesagt, ja, das wäre ja ein Streikrecht, ein demokratisches Streikrecht gewesen, das die da wahrgenommen hätten. Also so ein gestörtes Verständnis von Politik. Ja, also wir kritisieren irgendwie Ägypten dafür, dass sie das Internet abschalten, wenn es da irgendwie eine Revolution gibt und so. Und in unserem Verein stellt irgendwie die IT-Kaste das Internet ab, wenn es geil ist. Ja? Und unser neuer Vorsitzender stellt sich halt hin und sagt so, oh ja, das ist demokratisches Streikrecht. Diese Menschen haben den Schuss so dermaßen nicht gehört. Das ist so apolitisch, ja. Das ist so apolitisch und so hirnrissig und so Stammtischniveau, ja. Das kann man auch niemandem mehr, also das ist ja der Witz.
Ich habe das auch nicht verstanden. Also ich habe, als das ruchbar wurde, dass die Dame sich da in Dresden hingestellt hat und diesen Schwachsinn verzapft hat, das habe ich noch verstanden. Also das hat meine Stimme gekostet beispielsweise im Europawahlkampf. Ne?
Ja. Kannst du ja auch machen.
Aber was danach passiert ist, ich habe das auch nicht mehr begriffen. Also ich habe das.
Ja.
Ich weißt du, okay, Mädel, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, dass du A überhaupt sowas machst, dass du B sowas auch noch machst, während du auf der Liste für deine Partei stehst. Das ist halt doppelt dämlich. Ja. Aber dieses Orga-Streik danach. Das erschließt sich mir nicht.
Nee, da gibt's auch nichts zu erschließen.
Das, wie und du sagst, halt, das halt keine, das ist halt überhaupt keine, das ist aus jeglicher politischer Auseinandersetzung rausgelöst.
Ja, also das ist nicht. Ja, das kannst du auch keinem mehr erklären. Das nein, ist ja so geil. Also weißt du, so 2000,
halt nicht. So gleicht man nicht Interessen aus.
Ja, 2011, 2012, selbst 2013, ja, habe ich diese Partei immer noch verteidigt und das, die ganzen Probleme, die wir hatten, irgendwie schön geredet und immer gesagt so, ja, man muss ja mal sehen, wir sind ja noch jung und wir müssen ja noch lernen und bla. Ich habe keinen Bock mehr, das irgendwie Leuten zu erklären. Nein, ich würde so einen Laden auch nicht wählen. Wie soll ich denn auch jetzt als Landesvorsitzender der Piratenpartei Berlin, wie soll ich denn bei einem Bundesverband, der sich so verhält, ja, das nimmt doch irgendwie jede Schlagkraft und jede Glaubwürdigkeit.
Was ich allerdings auch nicht verstanden habe, das mag aber auch sein, dass das längst passiert ist und ich es nicht mitbekommen habe, habt ihr die eigentlich aus der Partei rausgeschmissen?
Nö.
Warum nicht? Weil das ist parteischädigendes Verhalten gewesen.
Ja, aber ganz ehrlich, nee, also ich hab auch als Landesvorsitzender bei meiner Antrittsrede irgendwie gesagt, weil da hier dieser ganze Stefan Körner Haufen, die waren halt so ein bisschen geil, als ich da gewählt worden bin und hatten halt gedacht so, oh yeah, geil, jetzt finde ich hier so der konservative Rollback im Berliner Landesverband statt und jetzt fege ich hier mal aus und so. Mhm. Und ich habe halt gesagt, nö, wir brauchen halt quasi hier diese Berliner Mischung, um in dieser Stadt erfolgreich sein zu können. Und wir brauchen halt konservative Heinis in Steglitz-Zehlendorf, die würde ich halt nie in Friedrichshain auch nur ansatzweise irgendwo hinstellen zum Wahlkampf machen. Gleichzeitig würde ich nie jemanden aus Friedrichshain in Steglitz-Zehlendorf auf dem Wochenmarkt stellen. So. Und ganz ehrlich, nach dem ganzen Scheiß, der da passiert ist, rund um diese Thank You Bomber Harris Geschichte, also, weißt du, sie jetzt dafür auszuschließen und gleichzeitig aber diese ganzen Honks, die dafür auch gesorgt haben, dass ihre Situation so ist, wie sie ist.
Na, ja. Jetzt wiegst du es auf, ne? Also das macht's ja nicht besser,
diese Honks. Ja, aber nö, aber nee, also das möchte ich diesem Menschen einfach nicht antun. Weil das ist halt ein so harter Schlag dann in die Fresse. Ich meine, komm, sie weiß, dass das irgendwie Quatsch war, aber sie jetzt irgendwie dafür auszuschließen. Also, und dann, weißt du,
Die CDU schmeißt ihre Nazis raus. Warum kann die Piratenpartei nicht ihre Linksextremisten rausschmeißen?
Ja, also sorry, das sind keine Linksextremisten, sondern das sind... Ja, Moment. Erstens, Linksextremismus ist halt so ein... auch so ein geiler Begriff, weil es wird halt immer irgendwie dazu benutzt, um dann irgendwie den Linksextremismus mit dem Rechtsextremismus
irgendwie zu vergleichen. Weißt du, ja, konservative
Extremismus. Und das geht halt auf keine Kuhhaut. Das hatten wir heute auch wieder im Innenausschuss bei der PKS. Weißt du, da sagt dann da reden wir über Nazis, die in Hellersdorf vom Flüchtlingsheim stehen und irgendwelchen Flüchtlingen, die sich dieses Spektakel anschauen, zurufen, spring, du Parasit.
Ja. Ja?
Und dann sagt der Heini aus der CDU-Fraktion, ja, aber wir müssen ja auch sehen, dass es hier ganz viele linksextremistische Straftaten gibt. Ah, super. Und dann fällt halt irgendwie auf, dass in diesen ganzen Berichten jahrelang Sitzblockaden als linksextreme Straftat mit aufgenommen worden sind. Wo ich mir so denke, so, Freunde der Nacht. So, das sind Leute, die sich aufgrund der Strukturlosigkeit dieser Partei und da es keine Leitplanken gibt, da es keine Strukturen gibt, da es keine Flügel gibt, da es keine Orientierung gibt, suchen und bedienen sich diese Leute bei Organisations- und Aktionsformen, die sie aus anderen Zusammenhängen kennen. Mhm. Also das sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Dann sehen die Antifa, okay, gut, die sind gegen Nazis, die sind auch irgendwie links und irgendwie politisch. Ja, ich bin auch gegen Nazis und irgendwie links und irgendwie gegen so. Ich bin Antifa in der Piratenpartei. Mhm. Dass die Antifa von ihrer ganzen Struktur her einen Abgeordneten und einen Politiker für einen Teil des Schweinesystems hält, den es zu bekämpfen gilt, ja, und man als Piraten-Antifa ungefähr so glaubwürdig ist, als würde ich jetzt, weiß ich nicht, als Weißbrot ohne Rap-Kenntnisse in irgendein amerikanisches Ghetto gehen und sagen, yo, 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 Bitches, what's up? Ja, so. Dahingestellt, aber ich lasse ihnen den Spaß. Ich habe mich mit dem ganzen Ding auseinandergesetzt, nachdem ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Parteitag das war, in Bochum oder so, wurde da irgend so eine Antifa-Flagge aufgehangen. Habe ich mir auch so gedacht, haben wir jetzt ein Antifa-Problem, sind wir von links unterwandert. Ja, aber nach meiner Recherche habe ich irgendwie festgestellt, die Hardcore-Antifa jetzt in Berlin und so, die will damit auch nichts zu tun haben. Die brauchen das so dringend wie ein drittes Loch im Kopf. Ja, ich bin da bei Internetrecherchen auf so despektierliche Bezeichnungen wie iPhone-Antifa und so gestoßen. Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass es da irgendeine Straßenkredibilität gibt.
Ja.
Die brauchen das nicht, die haben da nicht drauf gewartet und das ist halt auch egal. Und es ist halt aus meiner Perspektive ist es halt ein harmloser Spaß. Wenn die das glücklich macht, dann sollen sie es machen. Ich meine, wenn du dir mich anguckst, ich habe mich eher wertekonservativ vom Auftreten und Verhalten her irgendwie orientiert, würde mich trotzdem als progressiv bezeichnen. Aber so jeder wie er will. So. Und das jetzt als Linksextremismus
bezeichnen. Ja, weil es halt das genaue Gegenteil von dem Extremismus in der CDU ist, habe ich
es halt so.
Wie viel Schaden darf ich der Partei zufügen?
Ja.
Durch irgendwelche Aktionen, die meinetwegen auch privat initiiert sind, bis die Partei mich ausschließt.
Ja.
Das ist halt, also wenn dann irgendwie so ein CDU-Abgeordneter oder so ein CDU-Bürgermeister irgendwelche Nazi-Parolen loslässt, könnte man letztlich auch sagen, naja, mein Gott, ein Schwätzer ist halt immer betrunken, der Typ.
Ja.
Also das,
ich gebe offen zu, das ist eine schwierige Frage, mit der ich mich noch nicht so auseinandergesetzt habe. Ich hielt es einfach falsch, sie auszuschließen, weil ich da schon natürlich ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl habe, ja, und ich denke, okay, wenn wir alle Arschlöcher in der Partei, die beleidigen, bepöbeln, denunzieren, beschimpfen, Leute fertig machen, ja, seelisch und psychisch, ja, wenn wir die alle ausgeschlossen haben, ja, dann können wir uns noch mal Gedanken darüber machen, ob man jemanden mit so einer Thanks for Bomber Harris Geschichte auch ausschließt. Und der Witz ist, und darauf verweise ich dann nochmal sehr gerne, diese Aktion fand gewünscht anonym statt. Das heißt, wenn sich diese ganzen Arschkrampen, ja, in diesem Internet nicht an der Enttarnung dieser Person so beteiligt hätten, mit dieser denunziantischen Freude, die sie dabei hatten, ja, weißt du, das sind halt so richtig, ganz, ganz kleine Leute, ja, die so, so einen Kick dann bekommen und so ein Machtgefühl, wenn sie es mal anderen so richtig reinwürgen können, ja. So, das sind wirklich ganz charakterschwache, zu bedauernswerte Leute, die sowas machen. Und,
das. Was ich mich ja frage ist, und das werdet ihr, vielleicht habe ich irgendwann nochmal Gelegenheit, sie selbst zu fragen, das wäre ganz schön.
Ja.
Warum sie sich nicht hinreichend vermummt hat. Weil man kann sich auch so vermummen, dass man nicht.
Ja, weil. Ja,
das finde ich
irgendwie. Ja, schon. Hätte Fahrradkette. Also ich bin da ja halt auch abgewichster, was sowas angeht. Ich habe ja damals bei der SMS, die ich Johannes Ponada geschrieben habe.
Die hab ich dann ja, knallt's, war das die?
Ja, die ist genau, sonst knallt's gewaltig. Da habe ich ja auch allen Medienvertretern gesagt: Wissen Sie, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe diese SMS geschrieben, dann ist sie echt. Dann ist es aber eine private Kommunikation zwischen Herrn Ponada und mir. Und dann wäre es ein ganz schön, dann gehört das auch nicht an die Öffentlichkeit. Oder Herr Ponada hat sich das ausgedacht. Und dann ist es eine ganz schöne Unverfrorenheit von Herrn Ponada, dass er das gemacht hat. Aber wissen Sie, was das Problem ist? Ich kann Ihnen leider nicht sagen, welche der beiden Versionen stimmt. Und dann kann die Presse nämlich genau gar nichts machen. Das heißt, wenn diese Person gesagt hätte, okay, das kann ja sein, dass die da gewisse Ähnlichkeiten mit mir hat, aber wissen Sie, ich war es nicht. What ifs?
Hat sie das nicht sogar gesagt? Und
ja, aber das war halt dann genau das. Also man hätte es halt intelligenter machen können. Also der Trick ist ja zu sagen, ich war's, aber gleichzeitig zu signalisieren, solange ich nicht sage, dass ich es nicht war, könnt ihr gar nichts.
Ja.
So. Und ich will da auch gar nicht mich zu sehr darauf versteifen und zu sehr hätte Fahrradkette spielen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das hätte besser laufen und anders laufen können und sollen. Ja. Aber solche Anlässe dann dazu zu nehmen, vollkommen irrational in dieser Partei irgendwie freizudrehen. Siehe hier, kein Handschlag, wir machen jetzt hier mit den ganzen Linksextremisten keinen Wahlkampf mehr. Ja. Oder wir machen jetzt hier einen Orgastreik. Ja. Sorry, aber das ist echt so... Das ist echt so mit Interkontinental-Raketen auf Spatzen
schießen. Wenig damit zu tun, Interessen gewaltfrei auszugleichen,
ja, was Politik genau, ja eigentlich genau, ist. Genau, genau. Politik ist eine extrem krasse soziologische und kulturelle Leistung. Der werden wir nicht gerecht.
Was bedeutet es, Mitglied in einer Partei zu sein, wenn es so viele Menschen gibt, die nicht verstanden haben, was es bedeutet?
Also...
Was sollte man denen erklären? Oder was würdest du denen
naja,
erklären?
Also was man denen das erklären sollte, wäre tief in sich zu gehen und sich tatsächlich die Frage zu stellen, was will ich eigentlich? Es gibt diese schöne Szene in hier The Dark Knight, wenn dann irgendwie der Joker sagt, naja, also mein Großvater hat immer gesagt, wenn du etwas gut kannst, dann nimm auch Geld dafür. Ja, und du musst ja halt tatsächlich einfach überlegen, was kann ich gut? Ja, und das muss man dann machen. Mhm. Erstens, wir haben das Problem in Deutschland, dass Politik ein Ausbildungsberuf sein müsste und es nicht ist. Und drittens, wir haben in Deutschland das Problem, dass Parteien nach Parteiengesetz demokratisch verfasst sein müssen. Was witzigerweise kein Aufnahmekriterium in der EU ist. Wenn du dir Österreich anschaust oder die Niederlanden, dann kannst du auch komplett undemokratisch organisierte Parteien machen. Also zum Beispiel diese Nazi-Partei da von dem Geert Wilders, die hat ein Mitglied, das ist Geert Wilders.
Ach,
und der trifft alle Entscheidungen. Oder hier dieses durchgepeitschte Team Stronach in Österreich, ja. Da konnte auch der Stronach alle Entscheidungen treffen, wie er wollte. So. Und das ist ein Problem, weil diese ganzen sozialen Konflikte innerhalb einer Partei entstehen halt dadurch, dass du alle Pöstchen und alle irgendwas und alle Mandate und alles irgendwas durch innerparteiliche Wahlen vergibst.
Ja.
Und dadurch, dass du innerparteiliche Wahlen hast, geht es immer um einen innerparteilichen Interessensausgleich. Mhm. Und die Partei, die am ehesten es hinbekommen hat, ihre Strukturen zu hierarchisieren und gleichzeitig noch behaupten zu können, sie wäre demokratisch organisiert, ist die CDU. Und deswegen fahren die meiner Meinung nach auch so erfolgreich, weil sie eine extrem hierarchische Partei sind.
Ja.
Und ich fände es ehrlicher gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, wenn man sagen würde, okay, komm, kackt die Wand an, ihr könnt eine Partei so organisieren, wie ihr wollt. Solange sichergestellt ist, dass die Politik nicht auch noch das Wahlsystem komplett undemokratisch machen kann. Mhm. Ja? Also da brauchst du halt dann, musst du halt aufpassen, wenn du sagst, ich lasse undemokratisch organisierte Parteien zu, musst du aufpassen, dass du eine gute Gewaltenteilung hast.
Ja.
Aber wenn du dir das halt anschaust, und das war ja die lustige Diskussion, die wir im Zuge der Bundestagswahl hatten mit Sigmar Gabriel, der dann von Marietta Slomka da im Heute-Journal so angepimmelt worden ist, so von wegen, jetzt können hier die 400.000 SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen, das ist doch voll blöd. Wo der Gabriel einfach auch die Band nicht mehr verstanden hat und gesagt hat, ja, was ist denn bei der CDU? Da macht er einen kleinen Parteitag, da sind da 300 Leute. Und was ist bei der CSU? Da hat der Seehofer eine Generalvollmacht. So. Und was ist damit? Das heißt, wir haben ja schon de facto ein relativ undemokratisches System. Und diese ganzen innerparteilichen Streitigkeiten und dieser ganze Kram kommt halt insbesondere dadurch, dass planbare Karrieren nicht möglich sind.
Ja.
Ja? Weil du immer von der Wahl von irgendwas abhängig bist. Was zu Verhaltensauffälligkeiten führt. Ja. Es ist halt was anderes, weiß ich nicht, wenn du im öffentlichen Dienst anfängst, dann sagen die dir, ja gut, wenn wir sie nach ihrer Probezeit übernehmen und sie fest einstellen, dann bekommen sie im Jahr 2050 folgenden Betrag in Euro. Mhm. So. Und das kann dir halt in der Politik niemand sagen, in der Partei. Und das ist scheiße. Weil dadurch Karrieren nicht planbar sind, dann wird immer darüber gelästert, dass, weiß ich nicht, so jemand wie der Kurt Beck dann nach seinem Ministerpräsidenten-Dasein in die Friedrich-Ebert-Stiftung wechselt oder der Pofalla jetzt zur Deutschen Bahn oder so. Ja, was sollen die Leute machen? Die geben irgendwie ihr Leben und da, wo andere Zeit haben, Karriere machen zu können, reiben die sich halt in der Politik auf. So. Und jetzt wird immer so eine Diskussion abgemacht, ja, aber Christopher, ihr verdient doch gut. Ja, klar, verdiene ich gut. Und ja, Christopher, aber ihr bekommt dann ja auch Pension. Ja, klar, kriegen wir, ja. Alles geschenkt. Aber es ist nicht so, dass alle Politiker irgendwie nach dem Ende ihrer Partei- oder Politiklaufbahn dann irgendwie mit einem goldenen Löffel ausgestattet sind.
Das ja sowieso nicht. Also da gab es doch kürzlich...
Ja, es gibt dann immer wieder die berühmte Hartz-IV-Lerin und sonst irgendwas.
Ja, vor allen Dingen Landtagsabgeordnete fallen da, glaube ich, sehr hart.
Ja. Wenn du nur eine Legislatur drin warst, also es ist in Berlin ist es so, dass du nach 9 Jahren hast du halt diese Pensionsansprüche aufgebaut, die dann auch, sag ich mal, für 9 Jahre ziemlich üppig sind. Es ist
weißt du, wie viel das ist?
Weiß ich nicht. Also ich meine, das werden so ungefähr 2,5 sein oder so. Also da muss eine Oma lange für stricken.
Ja.
Aber gleichzeitig hast du da auch wirklich 10 Jahre deines Lebens ziemlich hart gerödelt.
Na, vermutlich mehr, ne? Weil du musstest erstmal überhaupt auf den Listenplatz kommen, der dich reinkatapultiert
oder das
Direktmandat gewinnen.
Ja. Also es wäre mal interessant, einen Stundenlohn eines Mandatsträgers auszurechnen, wenn du auch die gesamte ehrenamtliche Arbeit, die dann ja noch stattfindet, damit reinkalkulierst.
Und es ist ja auch nicht normal, dass jemand so schnell wie du Abgeordneter wird.
Ja.
Wann bist du eingetreten?
2009,
ja.
Genau. Also ich bin Juni 2009 bin ich beigetreten. 2010, ich war 2,5 Jahre Mitglied in der Partei.
Also das ist alles andere als normal. Also jeder anderen Partei wärst du 10 Jahre Mitglied gewesen. Guck dir an, hier, Shooting Star, der in der Union, der Missfelder.
Der Missfelder, der ist so geil.
Wo man sich auch wundern muss. Gut. Ja. Aber wie lang der schon rumkrebst und wie der sich schon bücken musste, um überhaupt mal ein bisschen Aufmerksamkeit
zu kriegen. Deswegen kann ich gut verstehen, dass der sich dann da als allererstes mal so einen Beratervertrag für 100.000 Euro bei T-Neues abgreift. Kann ich schon verstehen.
Ja.
Der Witz ist ja, würden ja auch alle machen.
Ja, also,
wer wird denn da Nein sagen? Ist ja genau wie beim Steinbrück damals. Wenn ich einen Vortrag für 25.000 Schleifen halten könnte, würde ich auch einen Vortrag für 25.000 Schleifen halten. Wird doch jeder von uns machen.
Ja.
Deswegen sind diese ganzen Geld verdienen Debatten halt so verloren. Naja, also wie du siehst, mit der Piratenpartei ist es meiner Meinung nach halt echt am Ende. Also wir können uns halt in Berlin überlegen, wie wir das in ein Projekt überführen, das hier, sag ich mal, lokal erfolgreich ist. Und man kann sich natürlich aus diesem Lessons-Learned-Ding heraus überlegen, okay, wie baut man dann nochmal bundesweit Strukturen auf, um dann möglicherweise sogar schon bei einer Bundestagswahl 2017, spätestens aber 2022 wäre das dann, glaube ich, oder 21, dann nochmal an der Bundestagswahl teilzunehmen. Ja, das ist meiner Meinung nach alles möglich. Potenzial ist halt irgendwie da. Aber es ist halt auch ein Arsch voll Arbeit und da musst du halt auch irgendwie gucken, wo du bleibst und ob dann irgendwie so Politik das Richtige ist. Ich merke halt, mir macht Politik in dem Moment, wo ich halt tatsächlich was verändern kann, extrem viel Spaß. Ich bin auch gerne Innenpolitiker, ich ärgere mich, ich arbeite mich da gerne in diese ganzen Themen irgendwie rein. Ich habe auch mittlerweile, habe ich das Gefühl, da zur Innenverwaltung und zur Berliner Polizei ein Verhältnis aufgebaut, das es mir dann irgendwie ermöglicht, da auch mal ein vertrauliches Gespräch zu führen, ohne dass sie denken, ich vertwitter das sofort und so weiter und so fort. Aber dieser ganze soziale Stress, den du da hast und auch diese teilweise sehr unterirdischen Anfeindungen, die da kommen, nicht nur aus dem eigenen Verein, aber auch aus auch so aus dem Parlament, ich glaube halt nicht, ich bin da nicht so das Material für. Merke ich halt einfach. Also das fand ich das Gute an meiner Blinddarm-Geschichte. Ich war halt 3 Wochen ausgenockt und ich kam halt so zurück ins Parlament und habe mir so gedacht, was ist denn hier los? Wie gehen die denn miteinander um? Ich hatte jetzt Geburtstag, da war meine Mutter da und hat sich mal so eine Plenardebatte angeschaut. Die sagte dann auch so zu mir, so, was ist denn hier los? Bedrückt mich ja richtig.
Kannst du beschreiben, was das Problem ist?
Es ist einfach dieser unterirdische Umgang. Es ist dieser unterirdische Umgang. Also weiß ich nicht.
Er sagt da keiner Bitte und Danke, guten Tag und auf Wiedersehen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Einfach dieses Bepöbeln auf unterstem Niveau. Wir hatten neulich Innenausschuss und dann ging es um die Erhöhung der Diäten, die Erhöhung der Bezüge im öffentlichen Dienst. So. Und die Koalition will es um 2,5% erhöhen. Und dann fing halt einer von den Grünen an, rumzumoppern und sagte, ja, das sei ja nur der Tropfen auf dem heißen Stein und bla 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 bla. Und was dann immer so unangenehm ist, das ist halt vor der gesamten Verwaltung. Und dann sagte ich halt so, naja, wissen Sie, mein Lieblingstool bei solchen Geldgeschichten ist ja immer der historische Inflationsrechner Deutschland. Und schauen wir mal, 2011, Beginn dieser Legislaturperiode, 2014, Kaufkraftverlust von 100 Euro. 100 Euro 2011 sind 2014 94,50 €. Das heißt, 5,50 Euro verloren. Wer von Ihnen glaubt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die Beamtinnen und Beamten, durch eine Lohnerhöhung, die gerade mal so die Inflation ausgleicht, in irgendeiner Art und Weise motiviert werden, mehr oder weniger zu tun, als sie schon vorher getan haben.
Ja.
Also sparen wir uns doch einfach diese peinliche Polemik,
ja,
und beschließen das einfach. Und dann habe ich halt irgendwie...
Also die 2,5 beschlossen.
Ja, genau. Ja. Dann hat halt die Koalition noch den Vogel abgeschossen und hat halt irgendwie gesagt, hat halt so eine Tischvorlage gemacht, so ein Antrag, der erst in der Sitzung verteilt wird, die sich halt irgendwie gelesen hat, als wäre sie von einem 5-Jährigen geschrieben worden. Ja, wo es irgendwie sinngemäß darum ging, ja, das Gesetz soll so geändert werden, dass ein Durchschnittswert aller Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst gebildet wird und da nochmal 0,5% drauf und das soll dann der Wert sein, den Berlin benutzt. Was halt totaler Quatsch ist, weil diese Formel dann auch bewirken könnte, dass die Lohnerhöhung niedriger ausfällt als 2,5%. Jetzt sind wir aber ein Parlament und haben als Parlamentarier Rechte. Und dann habe ich halt zur Koalition gesagt, und liebe Koalition, ich würde mich sehr freuen, dass wenn Sie Gesetzesänderungsanträge haben, dass, wenn sie diese stellen, dass die dann auch der Form eines Gesetzesänderungsantrages genügen, was dieser Zettel hier nicht tut. Insbesondere sagen sie, dass der Hauptausschuss, also ein anderer Ausschuss dieses Parlaments, der sich um finanzielle Angelegenheiten kümmert, der soll jetzt seine Gesetzgebungskompetenz wahrnehmen, die wir aber auch haben. Ja, das ist schlecht. Meldet sich der Mappe von der SPD und sagt mir, ja, das wäre ja so schwierig gewesen, die Durchschnittswerte zu finden, das sei ja alles so schwer auszurechnen. Da kriege ich schon wieder so einen Hals. Ja. Und sagst so, naja, wenn wir jetzt hier diesen Beschluss da, diese Beschlussempfehlung mit dieser halbe Prozent mehr und Durchschnittswert berechnen, wenn wir das jetzt hier beschließen, vielleicht sollten wir dann noch die URL öffentlicher-dienst.info dazufügen. Hat mich jetzt ungefähr 30 Sekunden meines Lebens gekostet. Und wenn man da auf Tarifabschlüsse der Länder und das Jahr 2013 geht, haben sie hier 16 Werte von allen Bundesländern. Und ich bin mir sicher, dass wenn man jetzt noch 10 bis 15 Minuten investieren würde, man dann einen durchschnittlichen Wert berechnen könnte.
Ja.
Und das ist halt so geil, weil das ist halt nicht nur vom Umgang her total unterirdisch, sondern es ist auch halt so vom Niveau her auf einem Level, wo du das Gefühl hast, hier würde sich sogar ein Drittklässler unwohl fühlen. Ja? Und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Da habe ich halt einfach irgendwie so das Gefühl, da verliere ich lieber in den nächsten 10 Jahren mehr Geld, als ich fressen kann. Ja? Und wenn ich dann der Meinung bin, weiß ich nicht, boah, geil, Gewaltschutzambulanz an der Charité, liebe Charité, wohin soll ich die Kohle überweisen? Ja? Wir machen hier eine schöne Plakette, diese tolle Gewaltschutzambulanz wurde uns gespendet von, bam. Das Geile ist ja, ich brauche ja so eine Plakette noch nicht mal. Ich brauche ja noch nicht mal so eine Plakette, mir ist es ehrlich gesagt scheißegal. Weißt du, mein Leben ist halt auch einfach so kurz. Es wurde in diesem Jahr in meinem Leben einfach so unfassbar viel gestorben. Mir ist nochmal klar geworden, dass diese Blinddarmgeschichte auch hätte anders ausgehen können, weißt du? Ich meine, klar, wir leben in einem Industrieland und alles irgendwie super und tutti, aber anderswo auf der Welt und vor allen Dingen auch in Deutschland vor nicht allzu langer Zeit ist man an sowas wie einem Blinddarmdurchbruch auch schon mal gestorben. Mein Hausarzt ist gestorben. Frank Schirmacher ist gestorben mit 54 Jahren, was mich noch immer irgendwie sehr mitnimmt. Und ich stelle mir halt irgendwie so die Frage, wenn ich jetzt noch 24 Jahre zu leben habe, wie will ich die irgendwie nutzen? Und ich merke halt einfach immer mehr, dass das, was da auf Bundesebene bei dieser Piratenpartei stattfindet, echt unschön ist. Und ich
gleichzeitig du aber auch das, was auf Landesebene hier in Berlin stattfindet, nicht mehr gut genug findest.
Naja, was heißt nicht
also mehr... Du klingst im Moment so, als würdest du gleich sagen, okay, ich ziehe mich aus der Politik zurück, weil das ist doch Schwachsinn hier.
Ja.
So ungefähr klingt das gerade.
Ja, also ich klinge wahrscheinlich irgendwie ziemlich abgefuckt und resigniert. Das kann gut sein. Naja, diese Landespolitiknummer, die macht mir ja noch Spaß. So. Und vielleicht brauche ich auch einfach nur Urlaub und wir haben ja jetzt auch demnächst Sommerpause und nach dieser Sommerpause bin ich dann möglicherweise auch wieder ein vollkommen anderer Mensch.
Aber redest du eigentlich mit deinen Kollegen auch aus anderen Fraktionen im Abgeordnetenhaus über dieses Kindergartenniveau, auf dem
die Diskussion stattfindet? Ja, sehen die alle so, traut sich keiner drüber zu sprechen. Nach dieser Blinddarm-Geschichte habe ich einfach mal angefangen, mich mit Leuten aus anderen Fraktionen zu unterhalten, mir mal auch irgendwie so deren Probleme anzuhören. Das Krasse ist halt, viele Parlamentarier in diesem Parlament sind komplett im Arsch. Physisch, psychisch. Es gibt niemanden, mit dem sie darüber reden können, ja, weil du kannst mit deinen Parteifreunden nicht darüber reden.
Das natürlich dann zum Anlass nehmen, ja, an deinem Schatten zu sägen, weil sie keine planbaren Karrieren haben, wie wir das eben schon mal
hatten. Ja. Du willst es aber auch in der Öffentlichkeit irgendwie nicht diskutieren. Mir hat neulich nochmal Christian Lindner erzählt, dass er irgendwie so meinte, boah, du hast das ja mit deinem ADHS öffentlich gemacht, voll krass, voll ungewöhnlicher Politiker-Move. Normalerweise bist du dann weg vom Fenster. Die Leute sind kaputt, die können mit niemandem drüber reden, ja. eine Krankenkasse akzeptiert jetzt, ich bin Politiker, nicht unbedingt als Grund, damit du einmal die Woche eine Stunde beim Psychotherapeuten irgendwie bezahlt bekommst.
Und sowas habt ihr auch nicht im
haben wir auch nicht im Haus.
Also das wäre ja das
nicht im Haus. Ich habe das mal angeregt. Da müsste ich auch nochmal nachfragen. Ich habe das mal angeregt und gesagt, ey Leute, wir brauchen einfach irgendwie hier in-house, brauchen wir einfach so ein
Coaching,
paar... brauchen wir einfach Therapeuten, Leute mit einer gesetzlichen Schweigepflicht, wo die Leute sich auch sicher sein können.
Ja.
Das verlässt hier nicht diese Räume.
Ja.
Einfach so für Seelenheil. Weißt du, ich habe da teilweise Leute... Nee, noch nicht mal das. Ich habe da teilweise Leute dann von der CDU gehabt, die auf einmal vor mir stehen mit Tränen in den Augen und sagen, sie würden auch nicht nochmal in die Politik gehen. So, ja. Also richtig krass, richtig krass. SPDler, die mir erzählen, dass sie mit 40 Grad Fieber da vorne am Plenum standen und ihre Rede gehalten haben und diese 40 Grad Fieber eine Symptomatik ihrer sich gerade ankündigenden Hirnhautentzündung waren und so. Mhm. Ja? Also Politiker arbeiten so hart auf Verschleiß, machen sich gegenseitig so fertig, können mit niemandem darüber reden, ja. Es ist total tabuisiert,
ja.
Und es gibt auch kein Forum und keine Möglichkeit, das irgendwie mal öffentlich irgendwie kundzutun.
Und damit auch keine Möglichkeit, was dran zu ändern, weil letztendlich ja ihr als Mandatsträger.
Ja. Das ist so eine Schweige.
Auch diese Änderungen ja. Letztlich durch den Souverän legitimiert kriegen.
Ja, es ist so eine Schweigespirale.
Ja. Ne?
Es ist so eine Schweigespirale und das wird dann halt von Politikern immer so wegkokettiert. Dann ist immer so der Standardding, ja, natürlich will ich keine Herzinsuffizienz wie Horst Seehofer und natürlich will ich keinen Schlaganfall wie Peter Struck und Gregor Gysi und weißt du, das ist dann so eine Litanei, die wird so aufgesagt, ändert nichts an der Tatsache, dass man total auf Verschleiß arbeitet und bedeutet aber wirklich auch, dass man sich da mehr oder weniger bewusst in Lebensgefahr einfach bringt, weil man Raubbau am eigenen Körper betreibt.
Warum tut ihr es dann trotzdem?
Ich tue mir das an, weil ich mit der festen Überzeugung in die Politik gegangen bin, dass ich nicht möchte, dass Deutschland so wird wie das, was ich in der Volksrepublik China erlebt habe. Nämlich, dass du staatlich institutionalisierte, mafiöse Strukturen hast, die sich mit einem Turbokapitalismus neoliberaler Provenienz die Klinke in die Hand geben. Ja. Ich war heute da in der Ohlauer Straße und der Reichenberger, wo die Polizei auf Bitten des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg, auf Bitten der Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann von Bündnis 90 Die Grünen, da ganze Straßenzüge abgesperrt haben.
Mhm.
Ja. Anwohner da teilweise nur noch unter Polizeigeleit zu ihren Wohnungen dürfen, ja. Weil da die Situation in dieser Flüchtlingsschule so eskaliert ist. Und zwar, weil der Bezirk diesen Umzug der Flüchtlinge halt mal einfach hart verkackt hat. Und der Bezirk...
Kurz zur Einordnung, also da sind seit anderthalb Jahren...
das sind diese Lampedusa-Flüchtlinge, die haben halt echt so Arschkarte. Das sind halt die Italiener, die sind halt da ein bisschen...
Ach, das waren die Italiener einfach durchgereicht haben, die gesagt haben,
ihr habt da Ausweise halt ab. Das ist halt in Italien, die sind halt einfach anders drauf, die drücken denen irgendwelche Fantasiepapiere in die Hand und sagen nur so, geh mit Gott, aber geh, ja. Mhm. Und dann gehen sie halt und Deutschland ist halt ein attraktives Ziel aus verschiedensten Gründen, ja. Und statt dass wir Deutschen sagen, okay, die waren jetzt so sportlich, die sind vom Irak, Angola, Afghanistan bis hierhin getrennt und haben das überlebt. Du darfst jetzt hier leben.
Genau, hier ist ein Besen, fegt die Straße.
Ja. Whatever.
Zu tun.
Ja. Ey, so, wo ich mir so denke, ey, wir ertragen in unserer Gesellschaft so viele Schnarchnasen auf eine mehr oder weniger, kommt's auch nicht an.
Weil ich ja der festen Überzeugung bin, dass Leute, also Menschen, die sowas auf sich nehmen, also so eine
Flucht.
Ja,
die könnten dann wahrscheinlich auch Physik studieren oder so.
Das sind halt genau die, die sich nicht auf die faule Haut legen würden, wenn wir sie nicht dazu zwingen würden, sich auf die faule Haut
zu legen. So, und die leben da jetzt seit anderthalb Jahren in dieser Gerhard-Hauptmann-Schule unter unmenschlichen Bedingungen. Also es war auch wirklich schlimm. Da fanden auch teilweise krasse Straftaten statt. Also dass da jemand...
Wie sind die da überhaupt reingekommen? Also haben die sich
da... Ja, weiß ich nicht, weil da gab es diese Flüchtlinge auf dem Oranienplatz, die da kampiert haben. Und irgendwann hieß es dann so im Winter, naja, das kann ja jetzt so nicht weitergehen. Ja. Dann hat die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg gesagt, so, dann habt ihr hier diese Schule, da könnt ihr jetzt rein. So.
Das heißt, ja. Das Ding ist hausgemacht.
Ja, ja, natürlich ist es hausgemacht. Ja,
natürlich ist es tatsächlich hausgemacht. Einfach, dass das eine klassische Hausbesetzung ist.
Nö. Das ist halt diese Bezirks, die Hermann, die hat halt einfach keine Peinung. Die ist halt eine Gefahr für diese Stadt. Sag ich ganz klar, diese Frau ist eine Gefahr für diese Stadt. Die hat einen Bezirkssprecher, der Herr Langenbach, der ist auch eine Gefahr für diese Stadt. Der hat nämlich diese ganze Situation direkt am ersten Tag mit dem Geiseldrama von Gladbeck verglichen. Wo ich mir sage, toll, du bist Bezirkssprecher für deine Bezirksbürgermeisterin und vergleichst eine Situation von Flüchtlingen, die so verzweifelt sind, dass sie sich auf ein Hausdach stellen und sagen, wenn ihr mich jetzt hier wegräumt, dann springe ich. Vergleichst du mit dem Geiseldrama von Gladbeck, für die, die sich nicht dran erinnern können, das war so ungefähr der größte Fuck-up in der deutschen Polizei- und Mediengeschichte, weil das eine Geiselnahme war, die im Grunde genommen live im Fernsehen übertragen worden ist, wo der Geiselnehmer
Rösner und Degowski hießen.
Ja, wo der Interviews gegeben hat vor laufender Kamera und währenddessen irgendwie seiner Geisel die Knarre an den Hals gedrückt hat und so. Das war krass. Und diese Schule und diese Situation mit dem Geiseldrama von Gladbeck zu vergleichen, das ist krass.
Das ist halt Unsinn.
Und sowas traut sich dann auch nur ein grünes Bezirksamt mit einer grünen Bezirksbürgermeisterin, da die Presse halt nicht aufs Schulgelände zu lassen. Die Presse nicht aufs Schulgelände zu lassen. Weißt du, ich war ein Jahr in China. Ne? Ja. Ich habe es in diesem einem Jahr in China nicht erlebt, dass die Polizei mehrere Straßenzüge absperrt und da Leute nicht mehr durchlässt. Ja? Und selbst die Chinesen würden sich nicht trauen, in einer solchen Situation, da die Presse nicht
rein zu... Was ich so faszinierend finde daran ist, also ja. Das ist, du hast ja in so einer, in dem Moment, wo die dahergehen und diese Schule besetzen, hast du zwei Möglichkeiten.
Ja, die haben die nicht besetzt. Denen wurde gesagt, ihr könnt da jetzt leben, weil es ist Winter und es ist so kalt.
Ach so. Okay.
Ja.
Dann also noch einen Schritt vorher. Kampierende Flüchtlinge auf dem Oranienplatz. Du hast zwei Möglichkeiten, damit umzugehen.
Genau.
Du duldest das auf irgendeine Weise.
Ja.
Und sagst, okay, wir dulden das
jetzt. Ja, und dadurch legitimierst du es.
Oder aber, du lässt da einfach mal eine Hundertschaft durchmarschieren. Das ist bayerische Lösung.
Ja, so. Genau.
Und beides ist offensichtlich nicht passiert. Jedenfalls nicht in hinreichendem Maße. Also die Duldung ist nicht sauber verargumentiert worden vor sich selbst.
Ja.
Noch die Räumung ist vernünftig vorgenommen. Also sie sind...
Ja.
Das ist ja entsetzlich.
Ja, natürlich ist es entsetzlich. Das ist ein
hausgemachtes Problem. Jetzt haben wir noch nicht über die Leute geredet, die da
gerade tatsächlich sind. Ganz genau, das ist ein hausgemachtes Problem der Politik dort, weil sich die Großkopferten nicht einig waren und nicht in der Lage waren, sich dort zu einigen.
Ja.
Und dann so eine Tante wie die Monika Herrmann dann irgendwie sagt, ja, wir machen da so einen freiwilligen Umzug und bitte sperren Sie das alles großräumig ab, damit die Schule nicht wieder besetzt wird und so. Dann sagt die Polizei, ja klar, kein Problem, können wir machen. Sind wir halt mit 900 Einsatzkräften vor Ort. Muss ich mal überlegen, 900 Polizistinnen und Polizisten, Kräfte. Aber
womit haben die gerechnet, womit rechnen die, also mit welchen Vorkommnissen rechnen die, dass sie so viel Personal
haben? Die haben halt Schiss davor gehabt, dass wenn sie da diesen Umzug machen und dann die Schule leer ist, dass dann sofort wieder Leute kommen und diese Schule neu besetzen. Das heißt, die haben sich das wohl so vorgestellt, wir gehen dahin, sagen den Flüchtlingen, ihr könnt jetzt woanders hin, dann machen die das alle und dann regeln wir die Schule so ab, dass sie nicht nochmal besetzt werden kann.
Das heißt, wir räumen das Gebiet so großflächig, dass überhaupt kein Neubesetzer durch unsere Absperrungslinien durch kann.
Sozusagen. Ja, so ungefähr.
Okay.
So, und das Geile ist halt, das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil die anscheinend mit diesen Flüchtlingen vorher auch überhaupt nicht gesprochen haben. Mhm. Dieser Langenbach, dieser vollkommen gepeitschte Blödmann.
Wer ist das jetzt?
Ja, das ist der Sprecher vom Bezirk. Er hat ja noch am Dienstag gesagt, also bevor er da diesen Geiseldrama von Gladbeck-Vergleich gebracht hat, für den er schon meiner Meinung nach zurücktreten kann. Ich habe das auch heute mehrfach gesagt, dass die Herrmann zurücktreten soll.
Ey, wem gesagt?
Ja, im Innenausschuss. Okay. Heute war ja Innenausschuss. Hat er gesagt, ja, wir gehen jetzt von Tür zu Tür und versuchen, die Flüchtlinge mit Engelszungen zu überzeugen, in ein anderes Heim zu gehen. Weißt du, wie freiwillig ist ein Umzug, wenn draußen vor der Tür 900 Polizistinnen und Polizisten stehen?
Ja, gar nicht. Und dann könnte man auch wenigstens die Eier haben oder die Größe besitzen, einfach die Cops da reinzuschicken und sagen, so, jetzt jeden Einzelnen rausholen in die Wanne und ab dafür.
Die Polizei kommt sich auch total verarscht vor. Die sagen sich so, Entschuldigung, das habt ihr so bestellt.
Ja.
Das habt ihr so bestellt und wir sind hier an so Hierarchien gebunden. Ja. Und wenn ihr hier ein Amtshilfeersuchen macht und uns sagt, wir sollen das machen, dann machen wir das auch. Ja. Damit will ich jetzt nicht irgendeine blöde Polizeigewalt legitimieren, die damit Sicherheit stattgefunden hat oder so. Nee, ich will das nur klar machen, weil die Leute das oft nicht kapieren. Es ist keine Räumung durch die Polizei, sondern es, der Bezirk hat die Polizei angefordert. Ja, und die Polizei sagt, wir sind eine hierarchische Organisation, bitteschön. Ja, so. Das Absurde ist, dass dieser Einsatz jetzt natürlich Kosten verursacht. Ja, da hättest du wahrscheinlich jedem Flüchtling das Geld in die Hand geben können und sagen können, okay, bau dir ein Haus davon oder mach einen Deutschkurs. Ja, das ist ja dann noch so der Treppenwitz. Das heißt, deine Eingangsfrage war ja, Christopher, warum machst du Politik? Ich mache eigentlich Politik, damit solche Sachen nicht passieren. Ich mache Politik, damit es keinen Staatstrojaner gibt. Ich mache Politik, damit es keine Funkzellenabfrage gibt. Ich will in einer Welt leben, die mit diesem neoliberalen Paradigma bricht, wo sich Menschen wieder umeinander kümmern, wo es ein Wertegerüst gibt, wo der öffentliche Raum öffentlich ist und nicht privat, wo Menschen ein Rollenverständnis haben und sich entsprechend ihrer Rolle verhalten, ja, wo man gutes Geld für gute Qualität ausgibt, wo man von einem Job leben kann, wo man Betriebe hat, die Betriebskindergärten bauen, die sich um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern, weil das dann auch tatsächlich motiviert, sich für ein Unternehmen den Arsch aufzureißen. Weißt du, das ist doch der Punkt. Bei mir brennt's ja schon. Ich brenne ja dafür und ich habe ja auch eine Vision für diese Gesellschaft. Aber find mal irgendwie zwei andere Leute, die auch bereit sind, am selben Strang in dieselbe Richtung irgendwie zu ziehen. Das ist die Scheiße. Du gehst da voller Ideale und voller Naivität rein und willst eigentlich nur in Ruhe deine Arbeit machen. Und du läufst jeden Tag, laufen dir so viele Arschkrampen über den Weg, die nur das Schlechteste in dir irgendwie herausholen. Und irgendwann bist du es leid. Irgendwann sagst du so, ja, okay, die Welt ist schlecht. Und bevor ich jetzt Streumunition verkaufe, mache ich halt irgendwas anderes. Das ist die Scheiße.
Christopher Lauer, vielen Dank.
Wer redet, ist nicht tot.